NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Thomas Spickhofen und das sind einige unserer Themen. Soldaten für Afrika. Die EU-Außenminister beschließen den Einsatz einer eigenen Mission. Deutschland hilft wohl bei der Logistik. Dazu auch unser Kommentar. Gegenwind für Gabriel. Der Wirtschaftsminister erfährt Kritik für seine Vorschläge zur Energiewende. Und blaues Auge für die gelben Engel. Nach der Mogelpackung bei der Wahl des Lieblingsautos leidet die Glaubwürdigkeit des ADAC. Die Europäische Union wird eine eigene militärische Mission nach Zentralafrika schicken. Dort sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die EU befürchtet blutige Auseinandersetzungen. Beteiligt an dem Beschluss der EU-Außenminister heute in Brüssel war ein alter Bekannter, Frank-Walter Steinmeier, der neue deutsche Außenminister. Aus Brüssel berichtet Daniel Pukraka.
Frank-Walter Steinmeier ist zurück auf der internationalen Bühne.
Ja, it's good to be back again.
Der neue, alte deutsche Außenminister hat sichtlich Freude an seinem Job. Und Steinmeiers erster Außenministerrat nach über 4 Jahren war gleich ein Hochkaräter, bei dem es um mehrere Brennpunkte ging. Iran, Syrien, Ukraine und Zentralafrika. Die Außenminister sind sich grundsätzlich einig, dass es eine EU-Militärmission geben wird, die bis zu 6 Monate dauern soll. Sämtliche Einzelheiten sind aber noch ungeklärt. Wer welchen Beitrag leisten wird, das wollte die Außenbeauftragte Ashton heute nicht verraten.
Now that we've got the concept agreed, member states will be able to sit and work out the planning.
Jetzt, da wir uns auf die Grundzüge geeinigt haben, können die Staaten anfangen zu planen. Manche haben schon zugesagt, sich zu beteiligen. Welche das sind, möchte ich aber nicht sagen. Das müssen sie selbst tun. Dann kann die militärische Planung beginnen.
When the planners, the military planners can actually work out exactly who is needed, and therefore that will have an impact on how member states respond.
Jetzt also doch. Beim Gipfel im Dezember hatten viele Staats- und Regierungschefs noch gesagt, Frankreich könne nicht ohne Absprache in der Zentralafrikanischen Republik eingreifen und hinterher den EU-Partnern die Rechnung schicken. Für Außenminister Steinmeier gilt das zwar noch immer, aber
ich glaube in der Tat, dass wir nicht mehr in Europa die gemeinsame Haltung einnehmen können. Das sind postkoloniale Konflikte, mit denen die früheren Kolonialmächte in der Region etwas zu tun haben, aber ein anderer nicht.
Und so wird auch Deutschland seinen Beitrag leisten. Wie genau dieser Beitrag aussehen wird, das will Steinmeier morgen mit Verteidigungsministerin von der Leyen besprechen. Klar ist aber schon jetzt, dass Deutschland die Mission in der Zentralafrikanischen Republik eher technisch unterstützt. Den Einsatz von Bundeswehrsoldaten hat Kanzlerin Merkel nämlich schon ausgeschlossen. Und deshalb bringt Steinmeier den ebenfalls instabilen Staat Mali ins Gespräch.
Ich halte sehr viel mehr davon, wenn wir unsere Anstrengungen in Mali, etwa bei Training und Ausbildung, dort verstärken, als völlig neue Felder aufzumachen.
Und einmal beim Thema Mali angekommen, blieb der Außenminister auch dabei und dankte, wie auch in Bezug auf Zentralafrika, ausdrücklich den Franzosen.
Was sollen wir sagen? Das war eine Situation, in der Frankreich durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhütet hat und im Grunde genommen Frankreichs Eingreifen die Voraussetzung dafür ist, dass wir heute über Stabilisierungsmissionen in Mali reden. Das Land ist jedenfalls nicht verloren.
Worte, die man in Frankreich gern gehört haben dürfte und die ein gutes Gesprächsklima schaffen. Morgen reist Steinmeier nach Paris zu seinem französischen Kollegen Fabius.
Die Europäische Union schickt eigene Soldaten nach Afrika. Aus Brüssel berichtete Daniel Pukraka. Die Beteiligung an militärischen Einsätzen im Auftrag der EU und in Kooperation mit Frankreich. Was bedeutet dieser neue Kurs in der deutschen Außenpolitik? Paul Elmar Jöris kommentiert.
Jetzt rückt Afrika ins Blickfeld der Bundeswehr, aber das Entscheidende ist, jetzt übernimmt die deutsche Außenpolitik endlich die Verantwortung, die schon lange von ihr erwartet wird. Die Europäische Union wird eine Militärmission in die Zentralafrikanische Republik entsenden und Deutschland wird sich daran beteiligen. Zwar nicht mit Kampfeinheiten, sondern sie wird sich beim Lufttransport engagieren. Zudem soll die militärische Ausbildungsmission in Mali deutlich ausgedehnt werden und dafür sind Einheiten der deutsch-französischen Brigade vorgesehen. Darüber wird Verteidigungsministerin von der Leyen heute mit ihrem französischen Kollegen reden. Eine solche Beteiligung ist angemessen und klug. Damit wird vor allen Dingen deutlich, dass die Große Koalition den sicherheitspolitischen Kurs Deutschlands ein wenig korrigiert. Vorbei ist die Zeit, in der Berlin im Zweifelsfall Nein sagte, wenn es darum ging, gemeinsam mit den Verbündeten militärische Mittel zur Krisenbewältigung einzusetzen. Es gibt Situationen, in denen nichts anderes übrig bleibt. Die Bundesrepublik wurde unter Schwarz-Gelb zum unsicheren Kantonisten in der Europäischen Union und in der NATO. Damit wurde international viel unnötiges Porzellan zerschlagen und die schwarz-gelbe Regierung brachte sich um Einflussmöglichkeiten. Denn Berlin wurde in den Augen der Freunde und Verbündeten seiner Verantwortung nicht gerecht. Genau dies soll sich in Zukunft ändern. Es geht nicht darum, sich in irgendwelche militärischen Kolonialabenteuer zu stürzen, sondern darum, den Völkern unseres Nachbarkontinents Afrika zu helfen, Frieden und Stabilität aufrechtzuerhalten. Das liegt im europäischen und damit auch in unserem deutschen Interesse. Nur mit dem Scheckbuch lässt sich da nichts ausrichten. Die Bundesrepublik als der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union und der zweitgrößte der NATO kann nicht grundsätzlich abseits stehen, wenn die Freunde und Verbündeten gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben. Der Kurs der alten Regierung Westerwelle Merkel führte in die Isolation und genau das wird jetzt korrigiert. Guido Westerwelle hatte als Außenminister bis zum Schluss nicht verstanden, wie unsere Verbündeten Deutschland sehen, nämlich als einen ganz normalen Staat, der seinen Beitrag zu leisten hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Man kann nicht ständig von einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik reden und dann im Zweifelsfall nicht mitmachen.
Ein Kommentar von Paul Elmar Jöris. Noch vor einem halben Jahr hätte niemand gedacht, dass der Iran sein Atomprogramm überwachen lässt, seine Urananreicherung runterfährt und dass im Gegenzug die internationalen Sanktionen gelockert werden. Heute aber ist es soweit. Das erste Rahmenabkommen dazu ist in Kraft getreten und offenbar halten sich beide Seiten punktgenau an die Vereinbarungen. Aus Brüssel berichtet Martin Bohne.
Die EU hat einige der Sanktionen gegen den Iran gelockert oder ganz auf Eis gelegt. Damit erfüllen die Europäer ihren Teil der Genfer Abmachungen vom vergangenen November. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde bestätigt, dass der Iran seinen Teil der Vereinbarung erfüllt hat. IAEA-Kontrolleure konnten sich heute vor Ort davon überzeugen, dass der Iran die Urananreicherung auf über 5% eingestellt hat. Der Iran darf nun mit sofortiger Wirkung wieder petrochemische Produkte in die EU ausführen. Auch dürfen Schiffe aus EU-Ländern wieder iranisches Erdöl transportieren und die EU-Gesellschaften diese Transporte versichern. Gerade diese Sanktionen hatten die iranischen Öleinnahmen stark einbrechen lassen. Der unmittelbare Export von iranischem Öl und Gas nach Europa bleibt aber vorerst verboten. Ebenso wie europäische Investitionen in den iranischen Ölsektor und die Lieferung von Ausrüstung und Material. Ausgesetzt wird das Handelsverbot für Gold und andere Edelmetalle. Die Obergrenze für Geldtransfers in den Iran wird angehoben, aber die Geschäfte mit iranischen Banken bleiben eingeschränkt. Ebenso bleiben die Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen führende iranische Politiker und Geschäftsleute vorerst bestehen. EU-Außenbeauftragte Ashton wies darauf hin, dass der jetzt in Kraft getretene Aktionsplan nur ein erster Schritt sei. Es soll Vertrauen geschaffen werden, um einen endgültigen Vertrag auszuhandeln, der sicherstellt, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient.
Mit gerade einmal 3000 Stimmen hat der ADAC gleich zweierlei geschafft. Er hat ein angebliches Lieblingsauto der Deutschen ausgeliefert und er hat sich ein Glaubwürdigkeitsproblem eingefahren. Ob bei noch mehr Wahlen und Zahlen geschummelt wurde, ist völlig unklar. Klar ist nur, dass der gelbe Riese nun ein Riesenproblem hat. Wer soll noch an die Unabhängigkeit der vielen Tests und der politischen Initiativen glauben, wenn schon bei einer simplen Lieblingswahl getrickst und getäuscht wurde? Ein grauer Tag der Demut in der Zentrale in München. Von dort berichtet Astrid Freieisen.
Gedrückte Stimmung im Münchner ADAC-Hochhaus. Wer in der Eingangshalle Journalisten sieht, der geht schnell und wortkarg an ihnen vorbei.
Entschuldigung, dürfte ich mal fragen, was hat denn die Betriebsversammlung heute Morgen?
Nix.
Die Nerven liegen blank. Maulkorb für die Mitarbeiter, Journalisten, die höflich, aber bestimmt zum Presseraum gelenkt werden, um zu hören, was ADAC-Geschäftsführer Karl Obermeier ihnen verkündet.
Am Freitag 9.56 Uhr hat der Kommunikationschef des ADAC ein vollumfängliches Geständnis abgelegt in einer unglaublich dreisten Art und Weise. Die Stimmen bei der Leserwahl zum Lieblingsauto der Deutschen im aktuellen Jahr und nach eigener Aussage auch in den letzten Jahren nach oben manipuliert zu haben.
Die Botschaft ist klar. Es gibt einen einzelnen Schuldigen, der sei abgelöst und reumütig, wie die gesamte ADAC-Spitze. Um die unvermeidliche Frage kam Karl Obermeier dennoch nicht herum.
Sehen Sie für sich die Notwendigkeit personeller Konsequenzen?
Nein, das sehen wir nicht. Wir haben hier ganz klar einen Hauptverantwortlichen für diese Geschichte, der das auch sehr spät, sehr, sehr spät und viel zu spät eingestanden hat. Es ist unmittelbar und danach eine personelle Konsequenz erfolgt. Es gibt sonst keine weiteren personellen Konsequenzen.
Ein Bauernopfer sei Michael Ramstetter nicht gewesen, sondern eine schuldige Führungskraft der zweithöchsten Ebene, Chef von 100 Mitarbeitern. Ein Maulwurf sei verantwortlich, dass die ganze Affäre überhaupt herauskam.
Es gibt sehr konkrete Hinweise und auch das war heute Thema in unserer Mitarbeiterveranstaltung, dass aktuelle Mitarbeiter des ADAC, aber auch ehemalige Mitarbeiter des ADAC hier Informationen an Medien durchgereicht haben, vertrauliche Unterlagen des ADAC, interne Auswertungen. Der Chef des Herrn Ramstetter, sein direkter Vorgesetzter, war ich. Und die Mitarbeiter, die mir beispielsweise von solchen Vorgängen berichtet werden, die hätte ich persönlich geschützt. Und es wäre mit Sicherheit nicht zu dem Skandal gekommen, wie wir ihn nun am Tisch haben.
Jetzt laufe die interne Suche nach möglichen weiteren Manipulationen, unterstützt von unabhängigen Prüfungen. Eine solche fordern sowohl Autohersteller wie Daimler und BMW als auch die Bundesregierung. Den Verdacht von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, der ADAC operiere auch im Streit um die Pkw-Maut für Ausländer mit falschen Zahlen, wies Obermeier zurück.
Hier sind keinerlei falsche Zahlen behauptet worden. Und ich habe gestern auch nochmals bei einem unabhängigen Marktforschungsinstitut noch einmal eine Neuauflage unserer Studie beauftragt. Auch hier werden wir selbstverständlich diesen Vorwurf nachkommen.
Die Minister der neuen Bundesregierung legen mächtig los. Erst war es Ursula von der Leyen, dann Ingo Maas, Andrea Nahles. Seit dem Wochenende ist es nun Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel mit seinen Vorstellungen zur Energiewende. Kaum hat er das erste Segel gesetzt, gibt's auch schon Gegenwind. Und zwar aus dem Norden, aus der eigenen Partei. Denn Gabriel will die Förderung von Windkraftanlagen einschränken. Und das, wenn es irgendwie geht, so schnell wie möglich, berichtet aus Berlin Carsten Schabowski.
Tempo, Tempo. Gabriel will seine Ideen noch vor der Sommerpause im Gesetz stehen haben. Schon am Mittwoch soll die schwarz-rote Regierungsmannschaft dazu ihr Okay geben. Kein Wunder, am Gelingen der Energiewende wird sich der SPD-Mann messen lassen müssen.
Die Haltung heißt, wir wollen die Energiewende zum Erfolg bringen. Zum Erfolg wird sie nicht kommen, wenn einem die Strompreisdebatte egal ist. Sondern wird der politische Rückhalt der Energiewende in kürzester Zeit hin sein. Und dann werden weder Menschen noch Wirtschaft diese Energiewende weitertragen.
Gabriel will vor allem die Förderung von Ökostrom massiv beschneiden, zum Beispiel für Windkraft an besonders windigen Orten. Das ist ein ausgewogener Plan, sagt NRW-Ministerpräsidentin Kraft.
Dass wir eine Kostenreduktion brauchen in diesem Feld, ist völlig klar. Und dass wir weiterhin einen Zubau der Erneuerbaren brauchen, ist auch klar.
Auch CSU-Chef Seehofer findet es richtig, dass beim Ausbau der Ökoenergie auf die Bremse getreten werden soll.
Sie wissen, dass unser wichtigster Punkt die Dämpfung der Strompreise ist. Und das scheint mir im Prinzip richtig angelegt.
Auch wenn es ein paar gute Punkte gäbe, vor allem die Grünen werfen dem Wirtschaftsminister vor, an der falschen Stelle zu bremsen. Ökostrom vor allem aus Wind zugunsten umweltschädlicher Kohlekraftwerke abzuwürgen, das sei nicht korrekt. Und beim Abbau von Rabatten für die Industrie sei Gabriel nicht konsequent genug. Grünchefin Peter.
Es ist zwar richtig, dass man an einzelnen Stellen was zurückführen kann, aber in erster Linie geht es darum, die Industrieprivilegien zurückzufahren. Hier werden die Verbraucherinnen und Verbraucher zugunsten der großen Industrieunternehmen belastet.
Auch die Linken schlagen in die Kerbe unsinnige Rabatte. Immerhin, für das laufende Jahr haben fast 2400 Unternehmen beantragt, von der EEG-Umlage doch bitteschön verschont zu bleiben. Ein Rekord. Bundesgeschäftsführer Höhn formuliert sein Nein darum so.
Die Industrierabatte müssen drastisch runtergestrichen werden. Und dazu braucht es eine Senkung der Stromsteuer und auch eine Wiedereinführung der staatlichen Strompreiskontrolle. Daran fehlt es im Moment und ich kann nicht erkennen, dass mit dieser Bundesregierung so etwas zu erwarten ist.
Übrigens, dass Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig ebenfalls SPD seine Pläne als ökonomisch unsinnig bezeichnet hat, das dementierte Gabriel. Ihm gegenüber sei dieser Satz zumindest so nie gefallen.
Mir gegenüber hat er diesen Satz nie gesagt, heute nicht, gestern nicht. Ich kenne diesen Satz aus Pressemeldungen, nicht von dem Kollegen Albig.
Schon am 1. August soll das Update des EEG in Kraft treten. Bis dahin wird Gabriel noch viele Gespräche führen müssen.
Yasmin Fahimi, das ist der klangvolle Name eines neuen Gesichts in der Bundespolitik. Yasmin Fahimi soll die neue Generalsekretärin der SPD werden. Ein Sonderparteitag am kommenden Sonntag soll sie dazu machen. An ihrer Wahl besteht kein Zweifel, denn der mächtige Parteichef Sigmar Gabriel hat sie persönlich ausgewählt. Sie ist, mehr als ihre Vorgängerin Andrea Nahles, seine Kandidatin. Das war auch heute Mittag in Berlin zu beobachten, wo sich Yasmin Fahimi erst dem SPD-Vorstand und dann erstmals seit ihrer Nominierung der Öffentlichkeit vorstellte. Volker Schafranke hat zugesehen und zugehört.
Wer noch vor wenigen Wochen in der SPD nach Yasmin Fahimi fragte, bekam meist ein Schulterzucken. Kennt man nicht, hieß es, oder es fiel der Satz, macht irgendetwas bei der IG Bergbau Chemie und Energie. Das wird sich nun ändern. Die 46-Jährige wird neue Generalsekretärin. Das heißt, sie zieht künftig die Strippen im Willy-Brandt-Haus, versucht Regierungspolitik aus SPD-Sicht zu interpretieren und wird klar machen müssen, wofür die SPD in einer großen Koalition steht. Parteichef Sigmar Gabriel beschrieb das heute so.
Ihre Aufgabe wird es eben auch sein, die SPD in der Öffentlichkeit zu vertreten, aber eben auch die Mitglieder Beteiligung in der SPD konsequent weiterzuentwickeln.
Was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen, konnte Yasmin Fahimi bei der heutigen Vorstellung im Willy-Brandt-Haus schnell kennenlernen. Als ihr die Frage gestellt wurde, wie halten Sie es mit der Linkspartei bei künftigen Wahlen in den Bundesländern?
Wir werden das handhaben, wie wir das auch im Bund gehandhabt haben, nämlich dass wir immer offen sind für vernünftige Koalitionsgespräche.
Gabriel steht daneben, lässt Fahimi gerade noch ausreden, grätscht aber schnell dazwischen.
Die Antwort auf Ihre Frage lautet: Das entscheiden die Landesverbände.
Soll heißen, nicht beim ersten öffentlichen Auftritt gleich die Finger verbrennen und genau zuhören, was der Boss sagt. In diesem Spannungsfeld wird sich Fahimi künftig bewegen, Entscheidungen der Großen Koalition begründen, gegebenenfalls verteidigen und gleichzeitig eine selbstbewusste SPD präsentieren.
Ich will dies tun zum Nutzen der SPD, um ihre Stärken zu stärken. Und die große Stärke der SPD war und ist es immer gewesen, mit Menschen im Gespräch zu sein, mittendrin zu sein.
Fahimis Vorzüge: Sie hat in der IG Bergbau Chemie und Energie viel Kampagnenarbeit gemacht, weiß, wie Mitglieder eingebunden und angesprochen werden wollen. Diese Basisarbeit will sie in der SPD fortsetzen.
Sie wird vor Ort stattfinden, sie wird in den Gesprächen mit den Menschen stattfinden und mit unseren Mitgliedern. Und deswegen werden wir diesen Weg der Modernisierung und der Parteireform weitergehen, insbesondere auch unter Stärkung der Beteiligung.
Es wird kein einfacher Job für die Hannoveranerin mit iranischen Wurzeln. Gabriel ist Vizekanzler, hat wenig Zeit für Parteiarbeit, braucht aber in der Zentrale eine starke Persönlichkeit, die weiß, wie Regierungspolitik verkauft werden muss. Yasmin Fahimi wird sich also in Zukunft noch öfters die Frage stellen müssen:
Was ist die SPD pur?
Als kleiner Partner in einer großen Koalition mit der Union derzeit nicht ganz einfach zu beantworten.
Die Ermittlungen zu der Schlägerei vom vergangenen Samstag in der Kölner Innenstadt dauern noch an. Neue Informationen der Ermittler gab es heute nicht dazu. 200 Randalierer, die sich selbst als Fußballfans von Schalke, Dortmund und Köln bezeichnen, hatten sich zu einer brutalen Prügelei verabredet. Der 1. FC Köln gab heute eine Stellungnahme heraus, in der er seine Fans dazu aufruft, die gewaltsuchenden Gruppen aus der Szene zu drängen. Man werde auch selbst als Club alles Erforderliche dafür tun. Denn, Zitat, wir sind nicht Komplizen, sondern Opfer dieser Leute. In Düsseldorf meldeten sich Politik und Polizei heute zu Wort. Von dort berichtet Bettina Altenkamp.
Schock und Bestürzung. Die Massenschlägerei in der Kölner Innenstadt lässt weder Fans noch Politiker unberührt. Für NRW-Innenminister Ralf Jäger ist wichtig, jetzt nicht alle Fans, auch nicht die sogenannten Ultras, über einen Kamm zu scheren. Denn gerade die Ultras hätten, was die Fußballkultur angehe, eine wichtige und meist schöne Funktion.
Wir wollen genau diese Fankultur in Deutschland bewahren. Die gute Stimmung in den Stadien, die Choreografien. Und wir müssen klar machen, das sind überwiegend friedliche Fans, die für diese Stimmung sorgen. Und wir haben einige Straftäter. Aber ich erwarte genauso, dass wir im Schulterschluss mit den friedlichen Fans es hinbekommen, dass wir diese Straftäter isolieren.
Nur gemeinsam könne man den Randalierern Einhalt gebieten. Wobei der Minister es ziemlich klar vermeidet, bei den Gewalttätern von Fans zu sprechen. Wichtig sei, gemeinsam mit den echten Fans, aber auch mit den Vereinen gegen die Straftäter vorzugehen. So könnten zum Beispiel die Vereine viel deutlicher und rigoroser bei bekannten Randalierern Stadionverbote aussprechen. wie zum Beispiel der FC Schalke, als Reaktion auf die Auseinandersetzungen rund um das Revierderby gegen Dortmund. 400 BVB-Fans sollen, wie es heißt, ein Stadionverbot erhalten, gültig bis 2019. Dass der erste FC Köln sich nach der Schlägerei vom Wochenende sehr klar und sehr deutlich von den Straftätern distanziert, ist für NRWs Innenminister Jäger ein gutes Signal.
Der erste FC Köln hat Reaktion gezeigt, das ist erstmal wichtig. Diese Tat verurteilt, das ist auch sehr wichtig. Und der erste FC Köln geht gegen Gewalttäter in eigenen Reihen vor, auch sehr wichtig. Ich würde mir das von allen Vereinen solche Vorgehensweise wünschen.
Bei manchen Vereinen gäbe es, was das Engagement gegen Randalierer angehe, vorsichtig formuliert, durchaus noch Luft nach oben, so der Minister. Kurz könnte man sich von politischer Seite deutlich mehr vorstellen. Etwa eine bessere und einheitlichere Schulung der Ordner und deutlich mehr davon. Forderungen, wie zum Beispiel von der CDU und FDP, jetzt strikter Meldeauflagen auszusprechen, sieht der zuständige Minister eher kritisch. Bei den Meldeauflagen werden die potenziellen Gewalttäter aufgefordert, sich etwa zum Zeitpunkt eines Fußballspiels persönlich bei der Polizei in ihrer Heimatstadt zu melden. Mit dem Ergebnis, dass sie dann eben nicht im Stadion sein oder zu Auswärtsspielen fahren können. Das Instrument der Meldeauflagen komme schon zum Einsatz, so Jäger.
Das ist aber aufgrund der Rechtslage ein Instrument, das im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu nutzen ist. Das heißt, in wenigen Fällen wenden wir es an, da wo es auch rechtssicher ist.
Allerdings sei es kein Instrument, das man nun flächendeckend ausdehnen könne. Unterstützung erhält Jäger von der Gewerkschaft der Polizei. Vereine, Politik und Justiz müssten an einem Strang ziehen. Hier könnte sich Arnold Plickert, Vorsitzender der GdP NRW, durchaus vorstellen, die ein oder andere Schraube stärker anzuziehen.
Wir müssen an die Köpfe, an die Rädelsführer herankommen. Und wir müssen auch von der Justiz unterstützt werden. Also es nützt nichts, wenn es dann ein Jahr dauert, bis eine Verurteilung erfolgt.
Sondern das müsste eben möglichst rasch geschehen. Auch darüber will NRW-Innenminister Jäger mit seinen Kollegen auf der Innenministerkonferenz sprechen. Als Vorsitzender der Konferenz hat er dazu bereits eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Denn Gewalttäter unter den Fußballfans sind kein rein nordrhein-westfälisches Problem.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist die Lage auch heute Abend nach einem Wochenende mit mehreren hundert Verletzten weiterhin angespannt. Nach den Zusammenstößen der vergangenen Tage richten sich die Regierungsgegner in der Innenstadt offenbar auf neue Auseinandersetzungen ein. Auch aus der Politik kommen nicht nur beschwichtigende Worte. Einzelheiten von Christina Nagel.
Es kommt nicht oft vor, dass sich der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Juschenko zu Wort meldet. Heute tat er es. Er warnte vor nicht weniger als einem Bürgerkrieg. Der Gewalt müsse ein Ende gesetzt werden. Regierung und Opposition müssten sofort mit Verhandlungen beginnen. Doch die geplanten Gespräche verzögern sich weiter. Sie drohen zu scheitern. Und das, obwohl die Gewalt in Kiew weiter andauert. Oppositionsführer Arseniy Jazenuk erklärte am Nachmittag, dass er nicht an den Unterredungen teilnehmen werde, denn am Tisch säßen jene, die für die Eskalation der Gewalt mitverantwortlich seien. Andriy Pawlowski, ebenfalls von der Timoschenko-Partei Vaterland, erklärte: Wie kann es sein, dass in der Arbeitsgruppe nicht nur der Leiter des Sicherheitsrates, sondern auch noch die Justizministerin Lukasch und der Präsidialamtsmitarbeiter Portnow sind, die die antidemokratischen Gesetze verfasst haben und die Anstifter des gegenwärtigen Tumults sind? Sie haben kein Recht, an den Verhandlungen teilzunehmen. Ex-Box-Weltmeister Vitali Klitschko erklärte, er werde an den Gesprächen nur teilnehmen, wenn auch der ukrainische Präsident erscheine. Präsident Janukowitsch scheint dazu, zumindest zur Zeit, aber nicht bereit zu sein. Eine Abgeordnete seiner Partei erklärte, Janukowitsch werde sich erst am Dialog beteiligen, wenn alle Grundsatzfragen geklärt seien. Schließlich repräsentiere er nicht eine Seite, sondern das Volk. Hunderte von gewaltbereiten Demonstranten liefern sich unterdessen weiter Gefechte mit der Polizei. Steine und Molotow-Cocktails fliegen, neue Barrikaden wurden errichtet, ein Katapult wird gebaut. Die Polizei setzt Gummigeschosse und Blendgranaten ein. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wir sind in einem Krieg. Wir führen Krieg. Das ist unsere Waffe. Es ist Präsident Janukowitsch, der die Geschichte nicht kennt. Menschen, die sich in Geschichte auskennen, wissen, wie man kämpft. David gegen Goliath. Die Steinewerfer fühlen sich im Recht. Die Sorge vor einer erneuten Eskalation der Gewalt wächst mit jeder Stunde. Am Nachmittag wurde bekannt, dass im Laufe des Abends weitere Sondereinsatztruppen in Kiew erwartet werden. Oppositionsführer Vitali Klitschko rief daraufhin die Ukrainer in einer Videobotschaft auf, zum Platz der Unabhängigkeit zu kommen.
Claudio Abbado ist tot. Der italienische Dirigent gehörte zu den ganz Großen am Pult. Hier bei uns in Deutschland war er vor allem bekannt durch seine Arbeit mit den Berliner Philharmonikern. Abbado starb heute im Alter von 80 Jahren in Bologna. Tillmann Kleinjung erinnert an Claudio Abbado.
Es gibt zwei Typen von Dirigenten in Italien, den Maestro und Claudio Abbado. Normalerweise nennen mich alle Claudio, sagte der Mann, der kein Maestro sein wollte und dennoch einer der ganz Großen seiner Zunft war. Chefdirigent der Mailänder Scala, des London Symphony Orchestra, Musikdirektor der Wiener Staatsoper und dann 1989 Nachfolger von Herbert von Karajan bei den Berliner Philharmonikern. Heute mag man das kaum glauben. Damals galt die Berufung Abbados als große Überraschung. Ist der Italiener nicht zu leichtgewichtig für das traditionsreiche deutsche Orchester? Oder andersrum, sind die Berliner reif für die anti-autoritäre Musikschule Abbados? Einige Dirigenten wollen gern Diktatoren sein. Für mich zählt die Liebe zur Musik, die Leidenschaft für die Musik und das gegenseitige Zuhören. Das ist die richtige Art, gemeinsam Musik zu machen.
That just play only trombones and trumpets. It's not for you, but for the others. You have to listen well. 13.
Listen, zuhören, ascoltare, war vermutlich das Wort, das man bei Proben mit Abbado am meisten zu hören bekam. Die Musiker sollten nicht auf ihn hören, sondern auf die Musik.
So this echo, of course he's playing piano and diminuendo. So we should play even softer. 13.
In den Schulen unterrichtet man immer das Sprechen. Viele Menschen lernen zu sprechen, aber sie lernen nicht zuzuhören. Das sich gegenseitig zuhören ist eine ganz wichtige Sache im Leben und die Musik lehrt genau das. Claudio Abbado konnte auch zuhören, mit Widerspruch leben. Wenn aus dem Widerspruch Widerstand wurde, zog er die Reißleine. Die Mailänder Scala verließ er 1986 im Streit. Auch im konservativen Wien eckte er an mit seiner Liebe für zeitgenössisches Schwieriges. Ihn verband eine Künstlerfreundschaft mit dem italienischen Avantgardisten Luigi Nono. Einige von Nonos Werken hatte er uraufgeführt. Für Claudio Abbado war Musik immer auch politisches Statement. Er bekannte sich offen zur Opposition gegen den Kulturbanausen Silvio Berlusconi. Zu einem seiner seltenen Auftritte im Fernsehen ließ er sich 2009 von Anti-Mafia-Schriftsteller Roberto Saviano einladen. In dessen Sendung verließ er ein Manifest gegen die Kulturpolitik der Regierung. Mit der Kultur besiegt man soziale Ungleichheit. Die Kultur befreit von der Armut. In derselben Sendung sprach er auch über die schwerste Prüfung in seinem Leben. Im Jahr 2000 war Abbado an Krebs erkrankt. Die lebensbedrohliche Krankheit markiert einen tiefen Einschnitt. Bei den Berliner Philharmonikern hörte er auf und wollte sich nicht mehr binden. Keine Widerstände mehr, nur noch Familie und Musik.
Just listen.
Seit mehr als 10 Jahren dirigierte er wieder, nicht mehr so oft wie früher. Er verbrachte viel Zeit in seinem Haus auf Sardinien und genoss die Arbeit mit Klangkörpern, die sich seinem Ideal verpflichtet wissen, wie dem Festivalorchester Luzern. Vor wenigen Monaten kehrte die Krankheit zurück. Abbado sagte alle Konzerte ab, es wurde still um ihn. Am Montagmorgen ist er im Alter von 80 Jahren in Bologna gestorben.
Tillmann Kleinjung erinnerte an den heute verstorbenen Dirigenten Claudio Abbado. Und das war das Echo des Tages vom 20. Januar 2014. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Thomas Spickhofen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.